Ja, wenn ich, wir werden es dann. Wir werden uns im Laufe des Semesters auch wieder einzelne Worte auch aus der Geschichte anschauen. Ich möchte heute nur kurz einmal den Hintergrund auch ein bisschen beleuchten. Wir haben ja schon das teilweise besprochen, wie diese Verdichtungsschritte stattfinden, Verdichtungsschritte des ganzen Erdenwesens, aber auch eben damit dieser Adam Wesenheit oder dann Adam und Eva Wesenheit. Und da sollte man sich aber einiges noch ein bisschen genauer anschauen, eben auch um den Anschluss zu finden an. Entschuldige, das habe ich noch nicht eingeschaltet. Aha, das muss man wieder.
Hold.
Jetzt. Jetzt tut er. Also etwas genauer betrachten, damit wir den Anschluss erfinden an Schilderungen, an die Steiner an anderer Stelle gibt, jetzt unabhängig von der Schöpfungsgeschichte, aber wo er auf die Erdentwicklung zu sprechen kommt, also weiß nicht, zum Beispiel in der Geheimwissenschaft im Umhang ist, also wo dort geschildert werden die Dinge. Und die so ausgesprochen jetzt hier scheinbar zumindest nicht vorkommen, aber dass wir die ein bisschen im Zusammenhang sehen. Wir sind ja jetzt schon öfters darauf zu sprechen gekommen, dass hier diese Paradieseserzählung überhaupt, also das heißt alles das, was sich nach dem Sechstagewerk ereignet, dass sich das also vor allem bezieht einmal auf die Entwicklung der Erdenmondensphäre, das heißt jenes Bereiches, der Erde und Mond noch gemeinsam umfasst. Also was der Garten Eden ist, ist im Grunde spielt sich ab, also so an der Peripherie dieses Erdenmondengebildes. Erde und Mond sind zu dem Zeitpunkt noch nicht getrennt. Es gibt von den Elementen das Feuerelement, es gibt das Luftelement, darauf wird hingedeutet, am zweiten Schöpfungstag, wo der Herr dem Adam den Atem einbläst, das hängt also damit zusammen, dass eben überhaupt da das Luftelement entsteht in Wahrheit. Und weitere Verdichtungsschritte sind dann die zum Wasserelement, das folgt dann. Und ganz zum Schluss, aber erst im Zuge, also des Sündenfalls, des dadurch bedingten Mondenaustritts, das hängt damit zusammen, erfolgt auch die Verdichtung zum echten Erdelement im Sinne eines kristallinen Erdelements. Weil im geisteswissenschaftlichen Sinn alles, was nicht kristallin ist, obwohl es vielleicht fest bereits erscheint, zählt aber trotzdem zum Wasserelement. Also zum Beispiel glasartige Substanzen zählen zum Wasserelement. Das hängt damit zusammen, dass da ganz andere Gestaltungskräfte drinnen wirken, die im flüssigen Element höchstens ansatzweise drinnen sind, aber nicht durchgehend. Und haben wir eher schon öfters gesprochen darüber, dass die auf der anderen Seite also sehr stark zusammenhängen, auch mit unserem Ich-Bewusstsein, gerade die Kristallisationskräfte. Also die Art unseres Ich-Bewusstseins ist also daran gebunden, dass wir es mit diesen Kristallisationskräften zu tun haben. Das sind ganz, ganz hohe Kräfte eigentlich, die das niederste Materielle gestalten.
Wie schaut es mit dem Quecksilber aus? Das ist ja auch so flüssiges.
Ja, das flüssig, die Metalle. Metalle sind überhaupt so ein interessanter Punkt. Metalle müsste man eigentlich fast zum flüssigen Element rechnen. Ich meine, sie haben zwar Kristallgitter, aber sie haben innerlich was sehr Bewegliches auch. Das sieht man ja beim Metall ist formbar und dergleichen. Also das ist nicht das typisch kristalline Element. Das ist halt erfasst vom Kristallisationsprozess, wie alles erfasst ist in unserer Erdenwelt davon. Das heißt, diese Kristallisationskräfte spielen in alles hinein, also selbst ins flüssige Wasser spielen sie hinein, da gibt es auch kristalline Zonen sozusagen immer wieder drinnen.
Erdkristall.
Ja, dann ist es durchgehend, aber selbst im wirklich flüssigen Wasser, so wie wir es haben, gibt es auch immer wieder geordnete Strukturen drin, genauso wie es im Glas geordnete Strukturen auch drinnen gibt. Sie sind nur nicht durchgehend durchs Ganze, sondern sie sind immer nur Teilbereiche.
Und pflanzliche Stoffe haben also dieses Kristalline nicht so, also können auch zum Flüssigen.
Ja, da spielt das Flüssige die Hauptrolle. Wobei, je mehr es ins Wurzelhafte geht, desto mehr kommt schon das Kristalline auch heran. Also im Wurzelhaften werden auch diese Mineralstoffe aufgenommen und dadurch zieht sich die Pflanze auch mit solchen Kristallisationskräften in Wahrheit. Und kommt da dann irgendwo wieder fast zum Vorschein, allerdings ein bisschen von außen gestaltet dann die... Ja, wenn es in die Samenbildung geht, also Samen haben oft sehr kristallähnliche Formen auch. Also überhaupt so, wenn es so kleine, harte Kristalle sind, Samen sind, dann kommt es heran. Aber das ist eben nicht das eigentlich Typische für die Pflanzenwelt, sondern das ist das Element, das dadurch hereinkommt, dass es eben irdische Pflanzen sind. Also Pflanzenwesenheiten gab es ja schon auf den früheren planetarischen Inkarnationen unserer Erde, da hatten sie aber eben diese Kristallisationstendenz nicht drinnen. Also das ist das Typische, was vom Erdelement hineinkommt. Und dieses Erdelement entsteht eben erst während unserer Erdentwicklung, und zwar zur Zeit des Mondenaustritts. Also es hängt mit dem sehr stark auch zusammen, weil erst durch den Mondenaustritt die Erde offen wird für diese Kristallisationskräfte, und die hängen tatsächlich zusammen mit dem, was man auch als Kristallhimmel bezeichnet. Das heißt, das, was jenseits im Grunde der Sternenwelt ist. Also, wo halt die klassische Vorstellung ist, das ist halt irgend so eine durchsichtige Sphäre, wo die Sterne dran picken, das ist halt so, wie man es populär ausdrückt, so ist es natürlich nicht gemeint, sondern es ist einfach die nicht mehr räumlich fassbare Welt, die, wenn man will, geistig hinter den Sternen steht. Also da komme ich über den Tierkreis, über die ganze Sternenwelt bereits hinaus. Sternenwelt kann ich noch irgendwo räumlich zuordnen bis zu einem gewissen Grad, aber da komme ich also ins Überräumliche bereits. Und von dort kommen die Kristallisationskräfte in Wahrheit. Das heißt, wenn sich ein irdischer Kristall bildet, dann sind es in Wahrheit die Kräfte, die nicht nur von den Sternen, sondern sogar von hinter den Sternen kommen. Und unsere Erde wurde erst offen für diese Entwicklung, als die Mondenkräfte ausgeschieden wurden aus der Erde. Also dann kam es zu der Trennung, dass wirklich die Erde ein vergleichsweise dichter zusammengezogener Körper im Zentrum dieses Erdenmondengebildes wurde und der Mond als selbstständiges Gebilde sich abgesondert hat. Das ist ein allmählicher Prozess. Und mit diesen Kristallisationskräften kann unser Ich sehr gut umgehen, ist also Voraussetzung für unser Ich-Bewusstsein. Da kann das Ich interessanterweise besser gestaltend eingreifen als in das, was vorher war, eben dieses mondenartige, flüssige, aber zähflüssige Element, wenn man so will. Da kann das Ich viel schwerer eingreifen, und daher hatten es die Menschen also immer schwerer, sich zu inkarnieren auf Erden, wobei man dabei nicht denken muss noch an unsere heutigen Körper, noch lang nicht. Weil wir haben ja mal davon gesprochen, gut, also wir haben Anfang Erde, Mond, ein Gebilde, Paradieses Ebene ist sozusagen die äußerste Peripherie dieses Bereiches, das ist zugleich also die stofflich gesehen dünnste Bereich noch zu dem Zeitpunkt, mehr so im Zentrum verdichtet sich's bereits, der Mensch ist noch im Umkreis, das heißt Adam und dann Eva, wenn diese erste Aufspaltung passiert. Die sind also im Umkreis, bilden also im Grunde, sind identisch mit dem Paradies, kann man im Grunde sagen, in Wahrheit. Und allerdings Und das ist das, auf das wir jetzt schauen müssen. Wenn wir jetzt dieses Adam-Eva-Gebilde hernehmen, so ist das in sich aber sehr stark gegliedert. Weil wenn wir zurückblicken auf die alten planetarischen Entwicklungen, ist ja bereits veranlagt worden der physische Leib des Menschen, der Ätherleib des Menschen, der Astralleib des Menschen, also physischer Leib als Wärmeleib auf dem alten Saturn, der Ätherleib ist auf der Sonne dazugekommen, auf der alten, und auf dem alten Mond der Astralleib. Das heißt also, die ganzen leiblichen Hüllen des Menschen sind schon veranlagt. Und das ist etwas, was natürlich jetzt bei der Erdentwicklung auch wieder hereinkommt irgendwo. Das ist nicht jetzt, das ist einmal ausgebildet worden und jetzt haben wir es vergessen, sondern die Früchte dieser Schöpfertätigkeit auf den alten planetarischen Entwicklungsstufen, die kommen herein. Und das bedeutet, dass dieses Adam-Eva-Wesen in Wahrheit gegliedert ist in eine Fülle von Einzelwesenheiten, die aber noch nicht über eine Vielzahl von Ich-Zentren verfügen, sondern es gibt eben zunächst einmal ein großes Ich, das als Gruppenseele, wenn man so will, für dieses ganze Gebilde wirkt, aber es ist seiner leiblichen Natur, und dazu zählt es jetzt dem Astralleib, dazu zählt Ätherleib, physischer Leib, zunächst einmal bis zum Luftelement herunter, dass das aber gegliedert ist in Einzelwesen, die natürlich nicht Ähnlichkeit mit uns haben, aber die zumindest abgesonderte Gebilde sind. Also eher so, weiß ich nicht, eiförmige Gebilde, ovale Gebilde. Und selbst das ist eine sehr vage Feststellung, weil das Ganze ja eben in einer bewegten Luftströmung drinnen ist. Also kann man sich auch nicht wie ein Osterei oder so vorstellen. Das ist, weil es viel bewegter ist. Aber es ist ein gesonderter Bereich sozusagen. Also das heißt, wenn wir diese Erdenmondensphäre uns vorstellen, dann kann man sich vorstellen, dass da oben, also lauter solche Gebilde sind. Ich zeige es halt jetzt trotzdem als Ostereier. Es ist also wirklich nur schematisch. Aber und natürlich viel, viel mehr. Es hat nur einen sehr symbolischen Charakter. Also das wäre zugleich auch die Paradieseswelt. Und diese Gebilde haben natürlich durchaus auch unterschiedliche Entwicklungsgrade, weil jedes dieser Gebilde, die herauskommt, sind eben veranlagt worden auf den früheren planetarischen Entwicklungsstufen und jedes hat unterschiedliche Entwicklungshöhe erreicht. Also das heißt, wenn auf dem alten Mond vorher zum Beispiel der Astralleib ausgebildet wurde, wurde nicht bei jedem Gebilde in gleicher Weise ausgebildet. Bei manchen vollkommener, bei anderen weniger vollkommen. Dadurch gibt es Unterschiede schon. Und dasselbe gilt für den Ätherleib, dasselbe gilt für den physischen Leib. Also diese Gebilde sind von Anfang an, kommen die heraus. Und zu dem Ganzen gibt's im Moment aber nur ein einziges Ich, das dadurch entstanden ist, dass die Elohim ihre Ich-Kraft hingeopfert haben. Und das ist im Prinzip das Gruppen-Ich für das Ganze. Und indem jetzt hier im Zentrum die Verdichtung immer größer wird, das heißt, da verdichtet sich es also dann schon bis zum Luftelement und so weiter. Und diese verdichteten Stoffe kommen in Berührung mit dem, die beginnen sozusagen sich da hinunter zu bewegen, könnte man sagen. Und nehmen immer mehr von diesen Stoffen, die da drinnen sind, auf. Weil zuerst ist es nur ein ganz feines Feuerelement, da sind wir eigentlich noch, wenn wir am Ende des Sechstagewerkes sind, kann man sich vorstellen, dass diese Gebilde eigentlich nur da so ein bisschen vom Feuerelement umgeben sind.
Das heißt, das wäre das eigentlich Physische, was herankommt.
Und dann kommt als nächstes mit der sozusagen vom Garten Eden, die Rede ist, kommt das Luftelement dazu, das zeigen wir jetzt gleich ein bisschen durchgehender, aber jedes dieser Gebilde umgibt sich bis zu einem gewissen Grad damit.
So, alles nur schematisch ist.
Das ist absolut schematisch zu denken. Also es ist kein, weil es ein sinnliches Bild wird überhaupt keinen Sinn machen. Das ist, wie soll man sich das vorstellen? Es sind ein differenziertes Wärmegebilde, einerseits aber bewegt, nicht statisch, sondern bewegt, und das Ganze von Luftströmungen, wobei Luft ist nicht unsere Luft jetzt chemisch gesehen sozusagen, sondern halt vom im luftartig bewegten Zustand. Das heißt, es sind Strömungen eigentlich, die da sich bewegen. Vielleicht kann man sich so ein bisschen vorstellen, wenn Luft strömt oder auch wenn Wasser erhitzt wird oder so, bilden sich Konvektionszellen. Kennt ihr das? Also da strömt, weil das Heiße strömt sozusagen nach oben, sinkt wieder nach unten, und da entsteht eigentlich so ein Zyklus. Also wenn Wasser kocht zum Beispiel, dann steigt das heiße Wasser auf, kühlt sich aber dann an der Oberfläche wieder ab, sinkt nach unten, und es entstehen eigentlich solche Konvektionsströmungen.
Und schaut so perlenartig aus.
Ja, genau. Und wenn man das so ein bisschen als Vergleich vielleicht nimmt, ist immer noch ein bildhafter Vergleich, aber solche Gestalten sind das. Das heißt, es hat eine gewisse Form, aber diese Form ist dynamisch aufrechterhalten.
Aber
es ist
unsichtbar.
Unsichtbar, ja.
Im heutigen Sinn.
Ja. Richtig. Und dann kommt halt noch das Wasserelement dazu, das immer zäher wird, je mehr sich diese Gebilde hier hinuntersenken. Also die Tendenz ist jedenfalls, dass diese Gebilde heruntersteigen. Und je mehr sie hinuntersteigen, desto mehr beginnt aber auch, wenn man da drüber nimmt, irgendwo also dieses Gruppen-Ich. Und das ist jetzt blau, das schwebt aber im Ganzen, aber dieses Gruppen-Ich senkt sich sozusagen in die einzelnen Zellen da hinein. Und das heißt, das wäre dieses Adam-Ich. Das ist das Adam. Das Ganze umfasst, aber weil nämlich, was wird mit der Zeit passieren? Mit der Zeit wird passieren, dass sich die einzelnen Gebilde selbstständig machen und die Verbindung sozusagen zum Ganzen immer schwächer wird und immer ausgeprägter wird, dass hier eigene Mittelpunkte entstehen. Das heißt, jedes dieser Gebilde kriegt langsam sein eigenes Ich. Das heißt, eine selbstständige Schöpfungsquelle. Das ist das Tolle, was das Geistige, das Schöpferische überhaupt machen kann. Indem es sich verschenkt, gibt es aber in der Welt, wenn es jemand aufnehmen kann, die Anregung, dort selbstständig wieder ein Zentrum zu werden, das genauso schöpferisch kreativ tätig sein kann. Also, das große Ich wird dadurch im Grunde nicht schwächer, sondern stärker, indem es sich verschenkt, aber zugleich entstehen jetzt viele, viele Zentren, die dieselbe Fähigkeit auch haben. Die fangen jetzt auch wieder bei Null natürlich an, also es ist nur die Möglichkeit zu geben, aber es entsteht
selbst ein kreatives Zentrum, das ist, hat durchaus eine praktische Bedeutung jetzt für uns heute. Überhaupt, wo ein Mensch da ist, der schöpferische Anregungen geben kann, der schöpferische Impulse in die Welt gibt, gibt eigentlich für andere Menschen auch die Anregung, schöpferisch zu werden. Aufgreifen muss natürlich jeder selber, aber es ist so wie eine Initialzündung, die dadurch entsteht. Und
eine Potenz.
Ja, genau. Dadurch potenziert sich das Ganze. Und das ist das, was zum Beispiel heute die neuen geistigen Gemeinschaften ausmacht, dass eben diese einzelnen Zentren entstehen, die selber wieder im Grunde sich verschenken, letztlich ans Ganze. Weil das ist letztlich, was jedes einzelne Zentrum verschenkt, ist letztlich wieder dem Ganzen zugänglich, im Prinzip zumindest. Also das heißt, sie empfangen von dem Gruppen-Ich, da ist aber das Einzelne noch nicht da, es entstehen die einzelnen Zentren und die geben jetzt Strahlen wieder aus, verschenken an einen Gemeinschaftsgeist, der aber jetzt eben nicht die Individualität aufhebt, sondern im Gegenteil, je mehr jedes Einzelne sprudelt, umso stärker macht und trotzdem einen Gemeinschaftsgeist bildet.
Entschuldigung,
das
ist halt nur Adam, ich
und
Eva.
Ja, genau. Das habe ich mir bewusst noch aufgehoben. Das ist die erste Teilung sozusagen, die auftritt, ist eben diese Adam-Eva-Teilung. Die hängt aber bereits damit zusammen, mit den Gebilden. Also das heißt, mit den Gebilden, ob das Gebilde mehr Fähigkeit hat, mit diesen Stoffen da umzugehen, oder mehr die Fähigkeit hat, von da aus dem Gemeinsamen, also aus dem Geistigen, was herauszuholen. Weil ich brauche beides, und das zu durchformen, brauche ich diese Geistigkeit, aber ich brauche die Fähigkeit, mit diesen Stoffen umgehen zu können, sozusagen. Und das ist immer das Eva-Element, das ist das Element, das ist sozusagen das Mütterliche, das ist das, was die Früchte der vergangenen Entwicklungen mitbringt und mit denen umgehen kann. Das heißt, der Impuls, der von da kommt, könnte nichts tun, wenn nicht auch die Fähigkeit vorhanden wäre, mit diesen Stoffen, wenn man so will, die aus der Vergangenheit kommen. Man kann es nämlich durchaus als Stoff bezeichnen, weil das ist etwas, was in seiner Gesetzmäßigkeit einmal geworden ist. Das ist die Frucht, die übergeblieben ist aus der Vergangenheit. Die steckt da drinnen in den Leibeshüllen und so weiter. Das sind die Mütter, von denen die Hebräer genauso sprechen. Und durch dieses schöpferisch-geistige kommt jetzt aber immer was Neues noch hinzu. Das heißt, es wird umgearbeitet. Dadurch wird es auf eine neue Ebene hinaufgehoben. Jetzt bitte das nicht auch zu verwechseln mit dieser Harte, die Männer haben nur das und die Frauen nur das. Das ist ein Blödsinn. Mann und Frau haben beides in sich, aber zunächst einmal entsteht eine Trennung insofern, als ein Teil mehr diese Kräfte hereinholen kann und der andere Teil besser mit dem, was aus der Vergangenheit kommt, umgehen kann. Das beginnt, und diese Trennung beginnt ab dem Moment, wo, als das Ganze sich mit dem Luftelement durchzogen hat. Da stehen wir drinnen. Also, und vielleicht schon das Wasserelement herankommt irgendwo. Also einfach ab einem gewissen Verdichtungsgrad wird das interessant. Solange das nur in der Feuerwelt noch ist, ist die Differenzierung noch nicht notwendig. Aber sie beginnt. Also dann, wenn Luft- und Wasserelement dazukommt und immer mehr Rolle spielt, fängt sich das zu differenzieren an. Und dann hat man diese beiden Pole. Und es entsteht dadurch, kommt dann mit der Zeit eben überhaupt auch bei den einzelnen Gebilden zur Geschlechtertrennung, weil ursprünglich entstehen sie dadurch durch Teilung, also einfach, dass sich so ein Gebilde teilt, dadurch entsteht ein neues Wesen, also so eine Konvektionszelle teilt sich in zwei auf sozusagen. Das heißt also, jedes dieser Gebilde kann einen vollständigen Nachkommen hervorbringen und Das funktioniert aber dann ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr, sondern es müssen dann zwei Gebiete zusammenwirken, die eben eines mehr diese Kräfte hereinbringt, das andere mehr diese. Also es, das ist mit also auch eine Folge dieser Verhärtung, die durch die Mondenkräfte bewirkt wird, die da drinnen sind, noch in dem gemeinsamen Gebilde. Und also das ist das Erste, was man bemerkt, die erste Differenzierung, die eben entsteht. Dieses männlich-weiblich, also das heißt das Eva. Eva, ich, und das heißt, es gibt dann sozusagen ein gemeinsames Gruppen-Ich dieser Gebilde, die mehr mit dem Materiellen umgehen können, das heißt mit den Früchten der Vergangenheit, und es gibt das gemeinsame Adam-Ich für die Seite, die mehr dieses neue Schöpferische hereinbringt. Wenn jetzt neue Gebilde entstehen, also es müssen immer wieder neue Gebilde entstehen, weil es kommt also auch jetzt immer mehr dann dazu, dass diese Gebilde, da sie ja eben auch aus Stofflichem bestehen, aus Materiellem bestehen, sind sie der Vergänglichkeit unterworfen in Wahrheit. Man kann dann nicht sagen Sterblichkeit, weil Tod kann man, ist eine bestimmte Form des Bewusstseinserlebens in Wahrheit. Solange da einfach nur die Stoffe ausgetauscht werden und das Bewusstsein halt in ein neues Gebilde eintaucht, solange kann man nicht in dem Sinn von Tod sprechen. Da ist also, das ist ein periodischer Wechsel, könnte man sagen, im Bewusstsein, aber kein so deutlicher Einschnitt. Und mit der Zeit, und zwar dann eben insbesondere als Folge des Sündenfalls, wird das aber immer mehr ein radikalerer Wechsel, also es sind Wechselzustände, das heißt, man kann von einem verkörperten Zustand und von einem nicht verkörperten Zustand sprechen. Das heißt, der nicht verkörperte Zustand heißt, dass dann wirklich das Ich sich ganz aus dem Gebilde zurückzieht, eine Weile nicht fähig ist, ein neues Gebilde zu bewohnen und daher aber zugleich einmal sich mehr jetzt überhaupt dem Kosmos zuwendet.
Geht es nicht zum Gruppen-Ich zurück? Ganz einfach.
Naja.
Wo es zu Hause ist.
Also ganz geht es nicht verloren, das Einzelne. Es taucht natürlich mehr ins Gruppen-Ich ein, das ist schon richtig. Und man kann sagen, also das geht jetzt überhaupt mehr hinaus, mehr an die Peripherie und wendet jetzt so den Blick auch mehr da hinaus in die geistigen Weiten, wenn man so will. Während da die Perspektive immer Richtung Erdenwelt gerichtet ist. Also es wechselt jetzt der Zustand als Folge des Sündenfalls, wo diese Gebilde mehr der Erde zugewandt sind oder wo sie mehr dem Kosmos zugewandt sind. Und sie nehmen aber mit, wenn sie dem Kosmos zugewandt sind, nehmen sie mit den Astralleib, nehmen sie einen guten Teil des Ätherleibs auch mit. Wobei der Ätherleib sich dann sowieso gleich in der Äthersphäre auflöst.
Sind die Teile jetzt in der richtigen Fahrt? Innen und außen?
Ja, das Blau schon, weil es ist letztlich das Ich, das da irgendwo hinblickt. Ich meine, für das Eva-Ich müssen wir es jetzt grün machen. Also das Ich ist mit Blau hier gezeichnet.
Und das Eva-Ich noch innen?
Oder wie? Das Eva... Ja, könnte man natürlich sagen, aber...
Das ist sogar weg dann?
Am besten könnte man es so zeichnen. Beide.
Ah, okay.
Beide.
Und das Eva-Ich aber nicht so weit nach außen. Also nicht so viel nach außen.
Nicht so viel nach außen, genau. Und es geht jetzt vor allem und diese Wechselzustände, also was schon Tod und Leben im Anfang, sagen wir mal so, also wo immer mehr Abwechslung entsteht. Also ich meine jetzt mit dem Blick nach innen nicht das, was ich gesagt habe, die einen verstehen mehr mit der Erden-Mondenwelt umzugehen, mit dem Stofflichen, das ist ihnen die Eva-Seelen, wenn man so will, und die anderen gehen mehr zum Geistigen, das ist das eine, aber was ich jetzt meine, ist der Wechselzustand zwischen Verkörperung und Entkörperung. Und alle, sowohl Adam, Ich als Eva, Ich, blicken während der Verkörperung mehr trotzdem auf die Erdenwelt und während des entkörperten Zustandes mehr in die kosmische Welt. Beide. Also das heißt, die Eva, Ich schauen dann mehr da hinaus.
Aber nicht so scharf.
Nicht so scharf. Wie auch immer. Also das heißt, das Bewusstsein ist hier bei beiden während der Verkörperung mehr erfüllt mit den Erdentatsachen und während des entkörperten Zustands mehr mit den kosmischen Tatsachen. Aber das fängt langsam erst an, dass das wechselt.
Lässt sich das dann überhaupt so richtig differenzieren, dass die Eva, Ich mehr so ins Innere gehen?
Naja, es lässt sich differenzieren insofern, als die besser umgehen können mit den dichteren Stoffen.
Ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil ich das mit männlich-weiblich gleichsetze, aber ich glaube, das ist in dem Fall falsch, oder?
Das ist falsch, ja. Das ist falsch, weil männlich-weiblich hat beides in sich. Man kann zwar vielleicht sagen, dass das Weibliche ja bis heute mehr Fähigkeit hat, mit dem Stofflichen umzugehen, sprich so weit beweglich ist, so weit beweglich ist, dass es neues Leben gebären kann. Das kann das Männliche nicht.
Achso, ich habe mir gedacht, das Männliche ist eher im Stoff, im Materiellen und das Weibliche eher also im Seelischen.
Naja, das ist auch ein Aspekt, aber das Weibliche hat den stärkeren Ätherleib und kann daher Leben hervorbringen. Und kann dadurch also besser, weil die Ätherkräfte sind das, was das Stoffliche durchformt. Und da haben die Frauen mehr Fähigkeit, das hervorzubringen. Das bringen die Männer nicht zusammen.
Und vielleicht noch das Materielle heißt ja Mater, Mutter,
ja.
Stofferhaltendes Prinzip. Das männliche Prinzip ist ein Prinzip, das nach außen geht, wie ein Pfeil, wie ein Vektor, der es organisiert, spaltet und da zusammensetzt. Das heißt, die Gedankenkraft, die es analysiert und neu zusammensetzt, ist das Männliche. Die Substanz selber als Substanz ist aber was Weibliches. Das heißt, die Substanz undifferenziert das Weibliche, differenziert das Männliche weg. Das Prinzip, das jetzt mit dem hantiert.
Du meinst nämlich was anderes, glaube ich. Du meinst jetzt die Seelenhaltung, also dass eine Frau mehr, also, wobei das hat sie eher schon verwischt, aber mehr in den Seelenhaften drinnen lebt und der Mann mehr das Bewusstsein auf die Umgestaltung der Außenwelt richtet. Das bezieht sich mehr eigentlich auf die körperliche Seite. Also da ist körperlich der Unterschied. Der Unterschied liegt nämlich jetzt nicht im Ich als solches, sondern der Unterschied liegt im Ätherleib vor allem hier drinnen. Also es gibt sozusagen Ätherleiber, die besser geeignet sind, mit den Stoffen umzugehen und sie dort zu performen, das sind sozusagen die Weiblichen. Und die anderen verwenden einen Teil der Ätherkräfte, um von mir aus die Gedankenwelt hereinzubringen.
Ein Seelenleben, also in unserem Sinn gibt es ja hier noch gar nicht. Das ist ja noch kein Seelenleben. Das ist zwar angelegt, aber das lebt nicht so.
Also unser Bewusstsein ist sowieso noch nicht da. Das entsteht überhaupt erst, wenn sich die einzelnen Gebilde dann wirklich stark zusammen beginnen.
Wir können es eh nur in Bildern sagen, aber ich sehe das als Blickrichtung. Einmal die Blickrichtung hinein und einmal die Blickrichtung hinaus.
Ja.
Das ist ein Atmungsprozess.
Es ist ein Atmungsprozess. Weil der entsteht jetzt mit der Zeit. Und damit fängt an so dieses Leben in irdische Inkarnation und kosmisches Dasein zwischen Tod und neuer Geburt. Das fängt langsam an und der Pulsschlag wird immer größer. Also am Anfang ist es noch ganz, ganz wenig. Es sind Zeiten, wo man mehr dem Kosmos zugewandt sind, ein bisschen, und andere, wo man ein bisschen mehr der Erdenwelt zugewandt sind. Aber irgendwann entsteht der Moment, wo das zwei total unterschiedliche Bewusstseinsformen werden. Und hängt auch damit zusammen, dass dann das Bewusstsein auf der kosmischen Seite immer weiter hinausreicht. Je abgeschnürter, je zusammengezogener das irdische Bewusstsein wird, umso weiter wird in Wahrheit nach dem Tod das andere Bewusstsein. Wie weit jetzt das einzelne Ich das wieder wach durchlebt, ist wieder ein anderes Kapitel. Also Bewusstsein heißt nicht gleich immer alles so wach zu erleben, wie wir jetzt wach erleben.
Das ist aber bei drei Gehirnen, nicht? Der Solarplexus hat den weitesten Reichweite,
ja, ja,
aber die wenigsten Schärfe.
Genau.
Die geringste Schärfe.
Genau.
Unterschied zum Kopfgehirn.
Richtig, richtig. Also es entsteht auf jeden Fall so ein Wechselschlag, und es entsteht vor allem jetzt, bevor der Mond sich noch getrennt hat von der Erde, entsteht eine Problematik, dass es vielen Seelen mit der Zeit nicht mehr gelingt, in so ein Gebilde einzutauchen. Es entstehen zwar nach wie vor noch solche Gebilde, aber das Ich mit seinem Astralleib kommt nicht mehr rein. Weil es kann nur dann drin leben, wenn es gestaltet drin mitwirken kann. Wenn es nicht gestaltet drin mitwirken kann, ist das so viel wie, es kommt nicht herein. Also das heißt, ein Ich, das den Körper nicht durchformen kann, kann nicht im Körper leben. Das ist das Problem. Also das heißt, das ist auch das Problem, zum Beispiel wenn man heute bei Behinderten oder so, wenn das Ich nicht ganz rein kann, dann schafft es es eben einfach nicht, den Körper da ganz zu durchformen irgendwo. Oder es ist eben eine Beschädigung passiert und dadurch kann das Ich nicht ganz rein. Und dadurch auch nicht ganz zum Bewusstsein seiner selbst kommen, das ist die andere Seite. Und dieses Problem stellt sich im Grunde von Anfang an. Wenn man schaut, was der Steiner da immer schreibt, das fängt im Grunde schon an, bevor noch von der Schöpfungsgeschichte die Rede ist. Also wir haben davon gesprochen, die Schöpfungsgeschichte, dass im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, oder schufen die Elohim den Himmel und die Erde, das ist identisch mit dem Zeitpunkt, wo sich die Sonne trennt von dem gemeinsamen Erdenmondengebilde. Also das ist eigentlich so, zumindest in der kleinen Perspektive gesehen, das, was die Schöpfungsgeschichte schildert. Das heißt, es gab aber in Wahrheit schon eine Entwicklung vorher, wo das noch ein Gebilde war. Und bereits da waren im Prinzip diese Dinge veranlagt drinnen, weil die kommen ja aus den vorhergehenden planetarischen Entwicklungsstufen, also alter Mond, alte Sonne, alter Saturn. Das heißt, da gab es immer schon in feinster Form diese Gebilde immer drin, noch bevor von der Schöpfungsgeschichte in Wahrheit die Rede ist. Und
kamen daraus die Elohim?
Naja, die Elohim, du meinst aus den alten Planeten?
Ja, genau.
Ja, naja, die Elohim waren, als der alte Saturn begonnen hat, waren die auf einer Entwicklungsstufe, die um eins höher ist, als wir als Menschen jetzt sind. Das heißt, sie hatten ihre komplette Menschheitsentwicklung vor dem Saturn bereits absolviert und steht darum jetzt in Wahrheit vier Stufen über den Menschen. Das heißt, da gibt es eben die Engel, Erzengel, Urengel und vierte Stufe die Elohim. Das heißt, wenn man jetzt zurückrechnet, standen die Elohim, also waren mit ihrer Menschheitsentwicklung fertig, bevor die Saturnentwicklung da war. Und das hat ihnen die Reife gegeben, jetzt diese vier Stufen weiter Schöpfergeister der Erdentwicklung zu werden. Aus unserer Perspektive gesehen heißt das, dass wir nach der sogenannten Vulkanentwicklung, also nach der Erde kommt neuer Jupiter, neue Venus und Vulkan, dann ist unser planetarischer Zyklus fertig und dann entsteht was völlig Neues, was keine karmische Verbindung mit dieser Planetenkette hat, also vom alten Saturn bis zum Vulkan. Das heißt, da fängt es völlig blank an. Völlig blank, völlig was Neues, also auch die Zeit, sofern man von Zeit sprechen kann, entsteht völlig neu. Weil, ihr wisst ja, haben wir schon öfter darüber gesprochen, Zeit beginnt mit dem alten Saturn in gewisser Weise. Das heißt, ich kann nur vergleichsweise sagen, was war vorher. Was war vorher, bevor es die Zeit gegeben hat? Zeit lässt sich sozusagen letztlich nur definieren innerhalb eines zusammengehörigen Entwicklungsprozesses in Wahrheit. Und Zeit ist, wenn ich es genauer nehme, ist es eine Art Maßzahl für den Entwicklungszustand, in dem man gerade drinnen steht. Das ist die ganze Geschichte dann mit den Runden und so weiter. Also planetarische Zyklen, die gliedern sich wieder in 7 kleinere und so weiter. Also da gibt es alle möglichen Untergliederungen. Das war bei den Theosophen dann noch sehr, sehr, sehr genau das, von dem wir geredet haben. Aber
wie ist es dann zu sehen, hängt es dann zusammen vielleicht mit der Multiversum-Theorie oder? Ist die Multiversum-Theorie dann eher so eine Zufallsausrede für irgendwas Schöpferisches?
Naja, es ist wahnsinnig schwer, das in Beziehung zu setzen, weil natürlich die Multiversum-Theorie ist halt immer Theorie und nicht aus geschaut aus den geistigen Tatsachen. Aber dass solche Ideen auftauchen, ist immerhin interessant. Und vor allem, wenn man denken muss, solche Entwicklungen wie unsere planetarische Entwicklung, es spielen sich währenddessen andere Entwicklungszyklen, auch die nichts mit uns zu tun haben, wo andere Wesen sich entwickeln und die durchkreuzen das Ganze im Grunde auch irgendwo, ohne dass uns das aber weiter tangiert. Also das heißt, während wir jetzt auf der Erdenstufe sind, gibt es Wesenheiten, die auf einer Saturnstufe zum Beispiel sind, vergleichbar irgendwo, aber natürlich in anderer Art als wir es damals waren. Also da gibt's alle möglichen Entwicklungen parallel und immer, eben weil da hat der Zeitbegriff hat für diese Parallelstrukturen, wenn man so will, hat keinen Sinn. Sage ich danach oder parallel, das ist in dem Fall ganz wurscht, weil es ist abseits davon, es steht in keinem Kausalzusammenhang mit dem. Das heißt, es durchdringt sich völlig, völlig problemlos und berührt einander nicht. Und das heißt, ich könnte durchaus sagen, es entsteht dann eine Entwicklung, wo irgendwann einmal, wenn wir so weit kommen, der Mensch eine ähnliche Aufgabe übernimmt wie damals die Elohim, jetzt zu Beginn unserer Erdentwicklung. Nur, und wieder so etwas hervorzubringen, solche Bilder, und da sind wir dann im Übrigen auch wieder nur eine Stufe, weil der Erdentwicklung haben wir auch andere schöpferische Wesenheiten vorangearbeitet. Das heißt, wir sind dann zum Beispiel noch nicht so weit, dass wir so eine gesamte planetarische Entwicklungskette hervorbringen könnten, anstoßen könnten. Vom alten Saturn bis zum Vulkan. Weil das können die Elohim nicht. Die können die Erdentwicklung leiten als Geister der Form, haben aber die Voraussetzung, dass da schon 3 Stufen vorangegangen sind. Wenn sie das, eben dieses mütterlich-materielle Element aus dieser Vergangenheit nicht hätten, könnten sie gar nichts machen. Könnten sie gar nichts machen. Dazu würde ihre Kraft nicht ausreichen. Also da waren viel höhere Wesenheiten, also Wesenheiten, die jetzt also der ersten Hierarchie angehören. Also die Throne fallen, aber auch die Cherubim und Seraphim waren wesentlich beteiligt, dass der alte Saturn einmal in die Welt getreten ist. Und die waren damals schon eben wesentlich weiter als die Elohim. Also das ist eine noch fernere Perspektive. Aber immerhin ist der Mensch veranlagt dazu, einmal so weit zu kommen, dass er einen solchen planetarischen Verkörperungszustand, und zwar den dichtesten, durchgestaltet.
Macht es aber dann ganz anders.
Macht es dann ganz anders, ja, sicher. Sicher. Ja, nein, das ist ernst. Das ist ganz ernst, mit Sicherheit würde das eine ganz andere Welt mit anderen Voraussetzungen.
Dichtester Zustand in sich, ja? Versteht man.
Naja, der dichteste, bis zum dichtesten physischen Zustand, sagen wir so. Also, das ist das, was wir gemeinsam haben mit den Elohim, das, und eben auch der Mensch gemeinsam hat, wir haben eine ganz starke Beziehung zum festen Erdelement. Wie immer das dann in einer anderen Entwicklung aussehen mag. Aber es ist mit Sicherheit die sozusagen dichteste, starrste, toteste Stufe bis zu einem gewissen Grad, aber gerade dadurch offen fürs Geistige bis zu den höchsten Höhen. Das ist das Interessante, weil gerade der Kristall als das Erstarrteste und in die stärkste geometrische Form hineingestorbene ist am meisten offen für das höchste Geistige. Das ist also sozusagen völlig durchsichtig fürs Geistige. Also gerade die Kristalle in der Erde sind auch durchsichtig fürs höchste Geistige. Da sind also die Pflanzen nicht so weit offen, auch nicht das flüssige Element, da sind die Tiere nicht so weit offen. Ich meine, wir als Menschen sind es in unserem Ich. Das ist der Gegenpart dazu. Das Mineralische hat halt nicht das Bewusstsein für uns, aber es gehört irgendwo zusammen. Also unser Ich-Bewusstsein und das Mineral hängt sehr stark zusammen. Aber beim Mineral eben die Kräfte, die es gestalten. Das sind im Prinzip dieselben Kräfte. Also unser Ich stammt auch aus dieser Sphäre des Kristallhimmels. Letztlich. Und von dort stammen die Kräfte, die auf der anderen Seite das härteste Stoffliche gestalten. Und daran kriegt das Ich, gerade indem es das gestaltet, kriegt es sein ganz spezielles Bewusstsein, das ein Wesen, das nur mit flüssigen Stoffen umgehen würde, nicht hat. Weil stellt euch vor, wir wären ein Wassertropfen im Ozean und versuchen uns jetzt zu unterscheiden vom Rest des Ozeans. Das ist schwierig. Da spüre ich mich einfach nicht als Sonderwesen, sondern ich gehe als Tropfen auf im Ozean irgendwo und kann mich vielleicht vage dann irgendwie als kleine Strömung fühlen, die sich aber sehr schnell verliert irgendwo. Aber indem ich in diese feste Form hineingehe, mit der mich immer auseinandersetzen muss, entsteht das stärkste Bewusstsein. Die Form, die ich dann auch immer wieder zertrümmern muss, auch im Zertrümmern wieder neu aufbauen. Das ist ja auch mit diesem Prozess des Sterbens ja auch verbunden. Und den Prozess haben wir während des ganzen Lebens schon, dass wir im Grunde mit unserem Bewusstsein immer daran arbeiten, das zu zerstören. Dadurch haben wir unser Bewusstsein. Daran wachen wir auf, in Wahrheit. Und dadurch kommen wir aber eben auch mit unserem Bewusstsein dann letztlich nach dem Tod ganz raus. So weit raus wie im Grund sonst keine Wesenheit. Auch die höheren Hierarchien haben einen viel, viel engeren Pulsschlag. Das variiert viel weniger. Beim Menschen ist es extrem. Es geht bis über, letztlich über die Grenze des sichtbaren Kosmos hinaus ins Überräumliche. Und es geht ganz ins Irdische hinein. Das sind die zwei Wechselzustände. Solche Wechselzustände macht in dieser extremen Form kein anderes geistiges Wesen durch. Die Engel machen nicht so starke Pulsschläge.
Aber das generell sagen über alle Höheren.
Das kann man über alle Höheren. Ja, ich kann sagen, wobei die Höchsten sind natürlich schon ganz dran da draußen, aber die kommen wieder überhaupt nicht da herein, die ziehen sich da gar nicht zusammen.
Und die Stufen unter den Menschen sozusagen?
Naja, unter den Menschen, der Mensch ist das unterste geistige Wesen, das heißt, das wirklich so ein Ich-Zentrum hat, also das heißt, das eigenständig schöpferisch ist, das also geistiges hereinbringen kann. Das haben die Elementarwesen zum Beispiel nicht, das haben auch die Naturwesen, also Tiere, Pflanzen, Steine nicht. Das heißt, die sind keine eigenständigen geistigen Wesenheiten, sie sind eher sowas wie Glieder von geistigen Wesenheiten. Also Elementarwesenheiten sind sozusagen Abschmierungen von Engelwesenheiten verschiedener Stufe, aber mit denen in Verbindung. Abschmierung heißt nicht, dass sie jetzt eigenständig werden, sondern bei den höheren Wesenheiten ist es ja überhaupt so, dass die nicht irgendeinen geschlossenen Körper haben, sondern Engelwesenheiten wirken zum Beispiel bis ins Wasserelement hinein, aber vielleicht da ein Stückchen von den Ansee und dann irgendwo in Südamerika in einer Meeresströmung und in Afrika in einem Flusslauf. Und das ist ein und dieselbe Engelwesenheit, die dort sozusagen hineinwirkt. Also die hat nicht einmal mit einer geschlossenen Wasserfläche oder so irgendwas zu tun, sondern ist aufgeteilt. Die hat keine zusammenhängende Körperlichkeit, wirkt aber trotzdem in der physischen Welt bis ins flüssige Element hinein. Und das wechselt dann sogar natürlich auch noch, also im Laufe der Zeit. Und hinterlässt aber dann Elementarwesenheiten, die dann im Wasser zum Beispiel wirken, also die Undinen und solche.
Das ist eigentlich sehr klar, weil wenn der unterste Wesensglied, das unterste Wesensglied, also der physische Leib fällt, ist auch die Möglichkeit der Strukturierung gar nicht gegeben, weil das Ich ja gar keine Resonanz hat,
ja.
Der physische Leib nicht da ist.
Ja,
das kann das nur mehr amorphe Felde sein.
Ja, ja, richtig. Richtig. Und die Erzengel zum Beispiel überhaupt nicht mehr bis zum Luftelement, die Urengel bis ins Wärmeelement. Und dann hört es sowieso schon auf, dass sie wirklich im Materiellen irgendwo einen Ausdruck noch finden. Aber alle miteinander nicht in einer geschlossenen Körperlichkeit irgendwo. Also wir sind insofern auch eine ganz besondere Wesenheit, weil wir wirklich mit unserem Körper so einen eigenen Mikrokosmos haben, der relativ abgeschlossen ist von der Umgebung. Das haben die anderen nicht.
Die durchdringen, sind ja ständig durchdrungen von anderen. Ne?
Auch, ja, ja, auch. Also die geistigen Wesenheiten durchdringen sie im Geistigen sowieso, aber jetzt geht es eben ums Physische, dass sie also nicht mit einem zusammenhängenden physischen verbunden sind, sondern mit verschiedensten Punkten verbunden sind.
Der Gletscher doch, das wäre
jetzt ein Das ist, glaube ich, ein Teufel. Luziferisches Engel.
Dafür sind sie halt überall. Ne?
Das
ist die andere Qualität.
Ja. Ja, und die machen aber eben daher, gibt es auch dieses also Todeserlebnis ja natürlich nicht für sie, weil ob ich mich jetzt da mit irgendeinem Bacherl verbinde oder mich von dem löse und dann mit einem woanders verbinde, das macht keinen besonderen Bewusstseinsunterschied. Und es gibt zwar natürlich auch diese Wechselphasen, es gibt also die eine Phase, wo sie ihr Wesen nach außen offenbaren, das heißt, sie wirken gestaltend hinein, bis ins Wasserelement zum Beispiel, und es gibt mehr, wo sie sich in die andere Richtung wenden und dann das haben, was man nennt, Geisterfüllung. Steiner nennt das Geisterfüllung, das heißt, da erleben sie das, was von den anderen über ihnen stehenden Hierarchien herunterströmt. Und sie kommen aber nicht bis ganz jenseits dort, wo die Quelle ist. Das Also sie kriegen sozusagen nur übermittelt von den Hierarchien, die über ihnen stehen. Und das macht der Unterschied beim Menschen, da geht der Pulsschlag so weit hinaus, dass er unmittelbar in die Schöpfungsquelle selber eintaucht. Und das heißt, damit kommt aber da in dem Zentrum dann ein Impuls heraus, der unmittelbar von dort stammt und daher wirklich aus der Freiheit heraus schöpft. Während diese Engelwesenheiten nicht aus der Freiheit heraus schöpfen, sondern da kommt der Impuls aus der Schöpfungsquelle, geht die ganze, wenn ich es jetzt banal ausdrücken will, Befehlskette über die Hierarchien hinunter und wird von unten aufgenommen. Und sie tun selbstverständlich das, von dem sie erfüllt werden. Wir gehen bis da hinaus und schöpfen aus der Quelle selber. Wir schöpfen selber aus der Quelle.
Könntest du vielleicht ein paar Worte über die Schöpferquelle verlieren? Weil das ist jetzt für uns auch relativ, oder was für mich zumindest, relativ abstrakt.
Ja,
das ist gut ausgedrückt.
Naja, die Schöpferquelle ist also das dort, wo man die Trinität ansiedelt, irgendwo, von der kann man mal grundsätzlich nicht sagen, wie ist sie. Weil sie ist nicht einmal. Selbst das Wort Sein ist falsch, weil Sein würde heißen, dass es irgendwas gibt, was sie charakterisieren und von was anderen differenzieren könnte. Kann ich nicht. Es ist nur, man kann sagen, es ist die Kraft, die unendliche Möglichkeit hat, alles hervorzubringen, was es will im Grunde, aus dem Nichts heraus. Also letztlich bis ins Stoffliche hinein. Also das ist das, was die Hebräer dann als das Ein Sof bezeichnen, oder was die Buddhisten als das Nirvana bezeichnen. Nirvana heißt eigentlich nicht wähnen. Ich wähne nicht mehr, was dort ist. Ich kann eigentlich im Grunde nicht mehr verstummen. Ich kann nur sehr wohl es sehr stark erleben im Moment des schöpferischen Tuns. Ich kann es eigentlich nur erkennen an seinen Werken. Und genauso wie ich sagen kann, bei den Malern, bei den Künstlern gibt es Unterschiede. Manche bringen große Werke hervor, andere halt weniger inspirierte Werke hervor, da kann ich sagen, der eine hat mehr Schöpferkraft als der andere. Und an dem kann ich, am Ergebnis kann ich es messen. Ich kann sozusagen sagen, bestimmte geistige Wesenheiten haben eine größere Schöpferkraft, weil sie größere Werke geleistet haben. Und andere haben erst eine kleinere Schöpferkraft. Dann kann ich was darüber sagen, aber das heißt, so gesehen kann ich irgendwie vergleichen, dass manche mehr aus dieser Quelle schöpfen können, manche weniger. Aber man kann sie selber überhaupt nicht charakterisieren. Das Ein Sof, Ein heißt ja nichts im Hebräischen. Ein Sof heißt das Nicht-Begrenzte. Und dann gibt es noch das Ein Sof Aur, das nicht-begrenzte Licht. Das steht am Anfang, es ist auch so eine Art Trinität. Und mit dem fängt es irgendwo an. Also wenn man es jetzt im christlichen Sinn nehmen, würde man sagen, die Schöpfungsquelle hängt zusammen mit der Trinität. Aber mehr kann man eigentlich nicht darüber sagen. Man kann sie nur dann in ihren Taten verfolgen. Und dadurch entsteht ein Bild, das ist so, wie schaut es der Goethe in der Farbenlehre, man unternimmt es umsonst, den Charakter eines Menschen zu beschreiben, aber man schaue sich seine Taten an und ein lebendiges Bild seines Charakters wird hervortreten. Und dann sagt er eben das berühmte Licht, also Farben sind Taten und Leiden des Lichtes, damit vergleicht das. Also, das heißt, so wie das Licht in Wahrheit, das Licht sehe ich nicht. Licht selber sieht man nicht. Man mit einer Taschenlampe rausgehen, dann sieht man die Staubflankerl in der Nacht, sieht man den Lichtkegel, aber wenn die Luft staubfrei ist, sieht das Licht nicht. Man sieht erst, wenn man was reinschiebt, also was im Weg ist, dann glänzt es auf. Und so ist es da auch im übertragenen Sinn, man kann die Schöpferkraft nicht wahrnehmen, sie nicht charakterisieren, aber man kann sehr wohl ihre Wirkungen sehen, die größer oder kleiner sein können. Und danach kann ich, eigentlich danach differenziere ich die einzelnen geistigen Wesenheiten.
dass ich sie an ihren Taten erkenne, im Grunde. Und dass sie dann ganz charakteristische Taten und ganz bestimmte Aufgaben machen, an denen erkennt man sie eigentlich. Aber, also du hast ganz recht, der Begriff Schöpfungsquelle ist mehr als abstrakt. Das ist im Grund, ist es das, was man nicht mehr beschreiben kann, zwar grundsätzlich nicht.
Da muss man auch sehen wahrscheinlich, dass es immer noch einen Schöpfer des Schöpfers gab und das eh wurscht ist, weil es eh keinen Zeitbegriff gibt und keine Kausalität in dem Fall.
Also ja, richtig, ja, also da gibt es keinen Zeitbegriff, nein, es ist richtig, nein. Man kann im höchstens sagen, im Zuge des Schöpfungsgeschehens entwickelt sich in einer gewissen Weise trotzdem die Schöpfungsquelle weiter, weil man sieht das eben an ihren Taten, die sie, an den Werken, die sie hervorbringen, die halt immer komplexer irgendwo werden. Und das heißt, es fängt einmal mit einfachen, relativ einfachen Dingen an und der Schöpfungsprozess, ja, womit hängt er zusammen? Er hängt damit zusammen, wenn der Schöpfungsprozess nicht passieren würde, dann würde sich diese Schöpfungsquelle ihrer selbst nicht bewusst werden. Die braucht den Widerstand. Sie sieht sich eigentlich in dem Bild ihrer Werke. So wie es noch jetzt auf einer untergeordneten Stufe bei den Elohim ist. Also es sprachen die Elohim, es werde Licht und es ward Licht. Und die Elohim sahen, dass es gut war. Und an dem, dass es gut war, entwickeln sie ein Bewusstsein, dass sie das wahrnehmen jetzt, dass ihr Werk sozusagen ihren Intentionen entspricht.
Erkannten sie sich selbst?
Oder? Dadurch erkennen sie sich selbst, ja. Ich meine, das ist auch der Grund, warum es überhaupt zum Schöpfungsgeschehen kommt. Der ist Ausdruck des Bewusstseinsprozesses dieser Schöpfungsquelle. Er muss etwas, sie muss etwas sozusagen aus sich herausbringen, das sie dann letztlich von ihr absondert sogar. Und daran wird sie sich ihrer selbst bewusst. Und
für dein Spiel doch gereicht.
Ja. Ja, es ist eine Art Spiegelungsprozess. Also sie schauen sich in den Spiegel sozusagen. Sie spiegeln sich in dem Schöpfungsgeschehen. Und sie steigen höher dadurch. Eben die Elohim im Zuge des Sechstagewerkes eben so hoch, dass sie ihr Ich, das ihr unterstes Wesensglied ist, hinopfern können. Und dadurch für den Menschen den Anstoß geben, dass er diesen Zugang auch kriegt zur Schöpfungsquelle. Aber halt wieder auf andere Art. Das ist, ja, es ist wahnsinnig schwierig, das in Worte zu fassen irgendwo.
Ich sehe einfach, mein Spiegelbild erläutert nicht. Und dieses wohl sicher nicht.
Aber das müssen sich die Schöpfergötter zuerst differenzieren und zurückziehen. Wenn sie sich nämlich nicht zurückziehen, können sie sich ja objektiv nicht sehen. Das Erste ist, sie gehen zurück und sie lassen eine Schöpfung
zurück. Sie lassen eine Schöpfung
und
zurück,
setzen andere ein. Eben die Achai. Die Jom und die Leila. Und sie selber sind, weil sonst könnten sie nicht sehen.
Ja, ja.
Wenn die Schöpfung weiter verwoben werden, dann wäre die Möglichkeit des Bewusstseins sogar nicht gegeben, der Reflexion. Sie muss sich das differenzieren.
Darum kommt es zu dieser Trennung sozusagen Himmel und Erde oder anders gesprochen Sonnenwelt und Erdenwelt. Das heißt, sie schauen dann von außen hinein und die Taten werden immer mehr von untergeordneten Wesenheiten vollbracht. Sie bringen den geistigen Impuls, andere nehmen ihn auf und setzen ihn um in dieser geschaffenen Welt, aber sie stehen außerhalb. Und betrachtet, weil das ist immer am Anfang immer ganz wichtig, also, dass die Elohim immer sprechen, dieses oder jenes soll passieren, dann passiert es, also es wird noch einmal überholt und so geschah es, und dann kommt eben noch, und die Elohim sahen, dass es gut war. Das geht so weit, bis, haben wir öfters besprochen, bis dann im Paradies plötzlich der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen auftaucht. Das erste Mal, dass das Wort Böse auftaucht. Bis jetzt war alles gut. Das heißt, alles war so, dass das Werk, das entstanden ist, genau dem inneren Impuls der Elohim entsprochen hat. Das heißt, es drückt sich vollständig aus. Und erstmals dort, wo das Wort Böse erwähnt wird, haben wir vorliegen, dass das Werk nicht mehr vollkommener Ausdruck des schöpferischen Impulses ist. Es widersteht dem. Und das drückt sich sozusagen nur zu, weiß ich nicht, 95% aus. Und der Teil geht nicht mehr, kann nicht mehr dieses Material, von dem sich ja die Schöpfungsquelle getrennt hat und jetzt von außen drauf schaut, also ein Teil, das kann es jetzt nicht mehr umgestalten.
Die Frage, waren das jetzt die Elohim? Sie sahen, dass es nicht war am Anfang über alles und dann auch böse, oder war es dann schon ein Mensch?
Naja, ja, also es heißt, was heißt das? Das heißt, es kommen ja schon von den
früheren planetarischen Verkörperungen kommen schon die Widersacher herein. Also namentlich einmal die luziferischen Widersacher, das sind die ersten, die also jetzt bedeutsam werden. Die sind auf dem alten Mond entstanden. Also dort haben gewisse Wesenheiten ihre Menschheitsstufe durchgemacht. Menschheitsstufe heißt immer, sie bekommen ein Ich, und das heißt, sie fangen an, geistige Wesenheiten zu werden. Alles, was darunter ist, ist noch keine eigenständige geistige Wesenheit. Menschheitsstufe heißt immer, geistige Wesenheit zu werden. Also in irgendeiner Form über Schöpferkraft zu verfügen. Also in der Regel wollte man die ganze Hierarchienkette dann. Bei Menschen läuft es dann anders. Aber von diesen Engelwesenheiten, also von diesen Menschen, die Menschen werden auf dem alten Mond, das sind unsere jetzigen Engel, von denen bleiben manche zurück in der Entwicklung, das wären die luziferischen Engel.
Okay, weil die Engel, ja, ich habe mir das vorher schon gedacht, ja. Die waren ja Menschen.
Genau.
Also müssten sie auch den direkten Draht haben.
Ja.
Oder sind sie noch nicht bereit?
Der Punkt ist, da sie nicht in einer so dichten Welt ihre Menschheitsstufe durchgemacht haben, wie es wir als Menschen machen, ist ihr Bewusstsein und ihre Möglichkeiten trotzdem anders. Sie sind schöpferisch tätig, absolut, aber sie empfangen ihre Schöpfungsimpulse von der ganzen Kette der Hierarchien über ihn und nur auf dem Weg.
Was haben sie erreicht in der vorigen Stufe? Also nur.
Die waren zu früh dran.
Okay.
Naja,
zu früh dran kann man nicht sagen.
Im Vergleich zu uns waren es früher dran, das ist richtig, und haben jedenfalls nicht diese Möglichkeit zur Freiheit, zur vollen Freiheit, die dem Mensch potenziell gegeben ist.
Was auf die Frage, was sie erreicht haben, ist eigentlich, sie haben erreicht, dass sie ein reines Gefäß sind, wo von oben der Befehlsempfänger, die Erzengel, ihnen eine Substanz eingießen und sie immer weisheitsvoll sind. Sie können nicht abwehren, das haben sie erreicht.
Sie können
dass
nicht
sie rein abwehren, ja. Sind.
Und, ja, und jetzt, jetzt kann man sagen, ja, was haben wir gewonnen dadurch, weil wenn wir wirklich aus dem Geistigen tätig sind, dann sollte man ja auch eine Welt machen, die mit dem ganzen Geistigen des Kosmos in Harmonie steht irgendwo. Sonst ist es in Wahrheit nicht aus dem Geistigen geschöpft. Weil es ist ja das Wort schöpferisch tätig sein, schöpfen. Was ist das eigentlich? Wir haben es wirklich was heißt das, wenn ich das jetzt ganz wörtlich nehme, heißt das, ich nehme was Fertiges und gieße es herein. Und so ist aber eben die menschliche Schöpfertätigkeit nicht. Sondern da kommt eben noch was dazu. Sondern da kommt noch was Eigenes. Wir schöpfen zwar wirklich aus dem ganzen Geistigen, wir haben eigentlich immer damit die Verbindung mit der ganzen Schöpfungsquelle. Also es ist was total Ganzheitliches. Ich kann nicht sagen, ich beschränke mich nur auf den Teil, sondern ich habe was, das die ganze Geistigkeit des gesamten Kosmos erfasst. Das muss ich durch mein Ich irgendwo durchziehen. Und indem ich es durch mein Ich durchhole, bereiche ich es aber um etwas Neues. Das ist das, was der Mensch kann, weil er den direkten Zugang hat. Die Engel können das auch hereinziehen, aber sie können da nicht noch extra was dazugeben.
Das ist der Unterschied.
Aber man darf ihnen ja die Entwicklung nicht absprechen. Das geht ja immer weiter.
Ja!
Also, wenn du dich fragst, was haben sie erreicht? Eine Stufe.
Ja. Immer, okay. Aber das nur sie werden also. Richtig. Okay. Aber sie werden zum Beispiel nicht diese Freiheit erreichen, die der Mensch erreichen kann. Prinzipiell.
Ja, aber sie waren jetzt nicht so, dass sie.
Ja, also stimmt, jetzt habe ich zwei Begriffe und der gleiche Wort, nämlich Mensch. Und das heißt, die Enkel als Menschen sind andere Menschen gewesen, als wir, die jetzt als Menschen sind. Das ist die Schwierigkeit daran. Aber ich meine, abgesehen davon, dass das überhaupt ganz anders gebaut worden sozusagen als wir, aber alle geistigen Wesenheiten machen irgendwann einmal, da fangen an einmal mit der Menschheitsstufe. Aber das heißt nicht, dass Menschheitsstufe immer genau das Gleiche bedeutet. Das heißt nur, da fängt man an, ein schöpferisches Wesen zu werden. Aber das kann auf sehr unterschiedliche Art sein. Auch die Erzengel. Kann man nicht sagen, naja gut, das sind jetzt aufgestiegene Engel, das heißt, die haben genau dasselbe durchgemacht wie die Engel vorher. Auch nicht. Sie sind trotzdem unterschiedlich. Es ist nicht so, dass das immer nur Anordnungen sind, es geht man durch und alle machen dann immer genau das Gleiche. Das ist vielleicht bei unserem Beamtensystem so, aber sie kriegen trotzdem eine eigene Qualität. Es ist auch nicht immer ganz leicht, beim Steiner das zu verfolgen, was jetzt gemeint ist, welche Wesenheit, wenn man nämlich schaut, bei den verschiedenen planetarischen Verkörperungen. Jetzt waren die haben sie eine Menschenstufe durchgemacht, dann sind sie Engel geworden, dann sind sie Urengel von mir aus geworden. So, das heißt, wenn der Steiner spricht von den Geistern der Persönlichkeit, auf dem alten Saturn, dann sind es die dort die Menschheitsstufe durchmachen. Heute sind sie Urengel. Aber der Name Geister der Persönlichkeit zieht sich in Wahrheit durch. Weil sie haben etwas zu tun, damit Persönlichkeit zu schaffen, das heißt also so, nämlich das, abgesonderte Gebilde zu schaffen. Damit haben sie was zu tun, also etwas, was sich als so ein Mikrokosmos abgliedert irgendwo. Mit dem hängen die sehr stark zusammen. Und das machen in der Art dann die auf der alten Sonne ihre Menschheitsstufe durchmachen, die heute die Erzengel sind, die haben eine ganz andere Aufgabe. Die haben nicht diese Aufgabe. Niemals gehabt und werden sie auch nie haben. Und trotzdem werden die heute Erzengel sind, in der nächsten planetarischen Verkörperung Urengel werden, also eine Stufe höher steigen. Und sie werden trotzdem niemals Geister der Persönlichkeit sein. Sie haben andere Aufgaben. Also das ist so in der Terminologie einfach wahnsinnig schwierig, weil jetzt schlagt man nach und sagt Urengel oder auch genannt Geister der Persönlichkeit. Und das ist oft ein bisschen verwirrend. Weil eigentlich der Ausdruck Geister der Persönlichkeit eine ganz bestimmte Qualität dieser Wesenheiten ausdrückt, die sich durch alle ihre Entwicklungsstufen durchzieht. Von dem Moment an, wo sie Menschen waren, das heißt überhaupt begonnen haben, geistige Wesenheiten zu werden, haben sie eine bestimmte Charakteristik und eine bestimmte Aufgabe oder was, der sie besonders nachgehen.
Alle Entwicklungsstufen hindurch.
Durch alle Entwicklungsstufen hindurch. Das ist nicht so, dass die jetzt aufsteigen, jetzt kriegen sie eine ganz andere Aufgabe, sondern sie führen ihre Aufgabe dann auf einer höheren Ebene durch.
Okay, also man darf also nicht sagen, so wenn wir auf der Stufe der Geister der Persönlichkeit sind, sondern müsste sagen, auf der Stufe, wo jetzt quasi die Geister der Persönlichkeit sind.
Genau, ja, so, man müsste sehr differenziert sprechen eigentlich. Und das ist oft, auch der Steiner sagt es manchmal so, nur in der Kurzform irgendwo. Und
das ist aber genau das, woran man eben diese einzelnen Wesenheiten dann wirklich erkennt, dass sie eben ganz bestimmte Aufgaben oder ganz bestimmte Charakteristik haben, die zwar auf einer immer höheren Ebene ausgeführt wird, aber die doch in einer ganz bestimmten Richtung geht. Und wir sind, wenn man so will, kann man charakterisieren als die Geister der Freiheit. Und das wird einmal als eine ganz interessante Schöpfungsgeschehen bewirken, weil es also jetzt sozusagen nicht vom Umgeist direkt kommt, sondern der durch den Punkt da durchkommt und jetzt von vielen Zentren ausgeht. Das ist also eigentlich eine noch viel komplexere Schöpfung, die dann möglich wird dadurch irgendwann einmal. Weil jedes einzelne Zentrum sozusagen eine eigene Schöpfungsquelle wird dadurch. Die zwar alle aus der Großen schaffen, aber trotzdem, das wird das Spannende. Also das ist so, wie wenn jetzt 1000 Künstler zusammenarbeiten würden, um ein Kunstwerk zustande zu bringen. Und vorher war, ja, ganz untertrieben, und vorher war es halt einer, der alles dirigiert. Und da gibt es aber dann tausende, aber tausende Gleichberechtigte sozusagen. Da gibt es keinen Chefdirigenten. Und trotzdem bringen sie ein gemeinsames Werk hervor. Wieder mit untergeordneten Wesenheiten und so weiter. Wie soll ich sagen, es ist bei den Elohim ist es ja so, dass durch sie der Christus wirkt, gerade beim Sechstagewerk, das haben wir schon besprochen, wenn es heißt, die Elohim sprachen, da wirkt eigentlich das Schöpfungswort und das ist der Christus. Das heißt, durch die Gemeinschaft der Elohim wirkt der Christus, der ist eigentlich der aus der Trinität heraus, also aus der Schöpfungsquelle, also diese Kraft wirkt durch sie. Aber da beginnt also auch bereits so es sich zu differenzieren. Also namentlich dann, wenn sich Jahwe abtrennt von den restlichen sechs Elohim. Da ganz besonders. Dass dieser Christus eben durch den Jahwe anders wirkt als durch die restlichen Elohim. Und bei den Menschen wird es dann eben sein, dass aber wirklich Abertausende, es wirkt zwar die gleiche Schöpfungsquelle, aber auf unterschiedliche Art, durch tausende Zentren. Und auf die Art gab es das also vorher noch nicht. Also das heißt, das wird unsere Charakteristik sein. Und wissen wir sicher nicht, was jetzt als nächstes dann kommen wird, nach uns, das werden wir dann sehen. Aber es ist nicht immer eine Wiederholung des Gleichen.
Sind wir eigentlich schon so weit? Schon so weit?
Naja.
Wir
was sind,
nach uns kommt.
Wie meinst du das?
Was dann später kommt.
Naja, es bereitet sich natürlich jetzt alles Mögliche schon vor, was dann nach uns, das heißt auf der nächsten planetarischen Verkörperung, Ich-Bewusstsein erlangen wird, also die Menschheitsstufe durchmacht, bereitet sich natürlich jetzt schon vor. Und wir haben einen großen Einfluss jetzt auch bereits darauf, unter welchen Bedingungen sich das dann entfalten kann. Also das heißt, wir haben für die Zukunft der Verantwortung natürlich nicht nur für uns als Menschen, sondern auch für die Wesenheiten, die ausersehen sind, in der nächsten planetarischen Verkörperung zum Ich-Bewusstsein aufzusteigen. Und wir können dafür bessere oder schlechtere Bedingungen mitgestalten.
Ich muss jetzt noch daran arbeiten, dass ich mein Ich-Bewusstsein bekomme. Also ist mir das nicht klar, dass ich das schon habe?
Naja, fertig ist es noch nicht, sagen wir mal so. Wir haben es sicher schon, aber es ist noch lange nicht fertig. Und wenn man ehrlich ist, ich meine, Thema der Mysteriendame oder überhaupt das Mensch erkenne dich. Also Selbstbewusstsein im Sinne von wirklicher Selbsterkenntnis, da fängt es ja erst an. Also das zu durchschauen, es fällt uns ja schon wahnsinnig schwer zu unterscheiden, was ist unser Ich und was ist bloß unser Ego. Unser Ego hängt zusammen, also bei mir natürlich mit dem Astralischen, aber überhaupt mit unserer Hüllennatur, die halt so oder so gebaut ist und die ihre Bedürfnisse hat. Und wissen wir das immer so klar, ich will gern das machen. Kommt das aus dem Ego oder ist das ein schöpferischer Impuls aus dem Ich heraus? Das heißt, ist es was, weil ich es haben will, weil es mir gut geht dabei, oder ist es etwas, wo ich die Welt bereichere um irgendwas Neues, Schöpferisches? Weil eben das wirkliche Ich, das Geistige, ist nur dort, wo es ein schöpferischer Impuls ist, der die Welt um etwas bereichert. Das muss jetzt nicht nur in den Künsten sein, das kann auf allen Lebensgebieten sein. Ich sage immer, die Kunst zu leben ist die höchste Kunst. Und da ist es am meisten notwendig, schöpferisch kreativ zu sein, weil die Zeit vorbei ist, wo das nach irgendwelchen genormten gesellschaftlichen Regeln nur mehr ablaufen kann. Sondern im Grunde mit jeder menschlichen Begegnung erfordert es, dass ich was Neues einbringe und auch den anderen Menschen als etwas erlebe, das sozusagen noch nie da war, das einzigartig ist. Nicht nur als Mitglied einer Gruppe, einer Rasse, eines Volkes oder von sonst was oder einer Familie, sondern ihn als Individuum, da ist er was Einzigartiges, als dessen soll ich ihn erkennen. Und genauso muss ich ihm aber das geben, das ist das Einzige, was ich ihm nämlich wirklich geben kann, die Einzigartigkeit, die aus mir hervorkommen kann. Das ist das, was ihn bereichert. Alles andere ist nur verschieben von Dingen. Wo das Ego tätig ist, versucht eigentlich immer ein Ego, die Schätze des anderen Ego zu rauben in Wahrheit. Weil solange die Schöpferische nicht tätig ist, bleibt es immer begrenzt, es wird nicht mehr. Ich kann es nicht verschieben von einem zum anderen. Und das ist ja das, was ununterbrochen passiert. Wir haben heute einen immensen so Seelenvampirismus irgendwo, wo einer den anderen in Wahrheit nämlich seelisch auszusagen sucht. Und alles, was äußere Abzüge, das sind eigentlich nur das äußere Spiegelbild davon. Aber dahinter steckt eigentlich immer, ich spüre mich in meiner Seele allein ich irgendwie verarmt. Das ist begrenzt, der Schatz. Also muss ich schauen, dass mir ein anderer das irgendwie gibt. Oder ich erlaube es mir von dort, sagen wir mal so. Aber das ist ja noch nicht, dass ich Schöpfer, weil schöpferisch sein heißt auf erster Ebene einmal, ja, das eigene Ich erschafft sich immer neu, aber das Nächste, was passiert ist, bringt Seelisches in Hülle und Fülle hervor. Geistiges kann Seelisches erschaffen. Das heißt, es entstehen neue Seelenkräfte, die es noch niemals irgendwo in der Welt gab. Das sind natürlich erst kleine Nuancen heute. Und das meiste ist eben von den Müttern, also aus der Vergangenheit noch, mit dem wir hausieren gehen. Aber das ist im Moment halt der tragende Grund, aber in die Zukunft meist das, was wir neu hervorbringen. Das ist auch die einzige Möglichkeit, die Schäden, die im Seelischen entstanden sind, dadurch, dass wir halt mit den Widersachern in falscher Weise umgegangen sind, dass wir das auflösen, was da zerstört wurde. Das können wir nur schöpferisch tun, indem wir eben einerseits die Möglichkeit haben, Seelisches neu zu erzeugen und genauso altes Seelisches ins Nichts verschwinden zu lassen, nämlich das, was zerstört ist, was beeinträchtigt ist. Ansonsten können wir es nur ablagern in der Welt irgendwo. Das ist auch der große Schritt, also von den vorchristlichen Mysterien zu den jetzigen oder zu den ganzen Ordensgemeinschaften oder auch so, dass einem früher nichts anderes übrig blieb. Wenn man so eine Ordensgemeinschaft gründet, dann erfordert das Reinigung der Seele und so weiter, bedeutet aber, ich lade den Seelenschmutz, wenn man so sagen will, irgendwo ab in der Welt. Ich löse ihn nicht auf, weil das geht nicht. Solange ich nicht die schöpferische Kraft habe, es ins Nichts zu stürzen, solange bleibt es irgendwo in der Welt. Steiner schildert es so großartig in dem Zyklus da über das 5. Evangelium, wo er den Essenorden bespricht und wo er deutlich dann zeigt, wie dieser Jesus von Nazareth, der eben damals noch war, der also auch mit dem Essenorden in Verbindung kommt, wie der dann eben die Imagination hat, wie da die Widersacher dann draußen sich bereit machen, außerhalb des Klosters sozusagen. Weil die drinnen betreiben Katharsis, Seelenreinigung, bedeutet aber, ich bürde es dem umliegenden Volk in Wahrheit auf. Das war mal eine interessante Beobachtung, das zu sehen. Also, weil es heute auch noch solche Gemeinschaften natürlich gibt, weil auch nicht alle schon so geistig fortschrittlich sind, dass sie eben wirklich diesen Seelenmüll auflösen, sondern nur deponieren irgendwo. In Wahrheit. Bitte? Ja, klar.
Frage ich jetzt mal, wie soll ich das jetzt machen?
Bitte?
Wie soll ich das jetzt machen?
Naja.
Müll kaufen.
Das sagt er. Das sagt er. Genau. Naja.
Das schöne Wort im Buche des Lebens, ja, sind erst die ersten 2, 3, 4 Seiten beschrieben. Und so ein dickes
Buch. Ja, ich meine, das Wichtigste ist die eigene Kreativität in Gang zu bringen, also das Schöpferische. Weil das Schöpferische ist auf jeden Fall schon mal was, das kann an sich nicht den Widersachern verfallen. Ich meine, wir verfallen den Widersachern, indem wir das Schöpferische eben nicht in Tätigkeit bringen. Aber wenn ich wirklich schöpferisch tätig bin, dann ist es immer mit dem gesamten geistigen Kosmos in Harmonie. Wir können das ist eben ein ganzheitliches Phänomen. Ich kann nicht schöpferisch tätig sein, ohne dass es im Einklang mit dem ganzen geistigen Kosmos ist. Weil ich schöpfe es eben aus dem Ganzen. Und mache dann verstärke irgendeine bestimmte Sache. Natürlich, ich schaffe nicht gleich einen ganzen Kosmos. Aber wurscht, wie ich das verforme und spezialisiere, es hängt immer nur mit dem Ganzen zusammen und ist daher verträglich. Darum sagt der Steiner die Geschichte mit der moralischen Intuition. Freie Menschen, wenn sie aus der moralischen Intuition schöpfen, so unterschiedlich es auch sein mag, ihre Impulse sind miteinander verträglich. Was solche Menschen in die Welt setzen, ist mit dem eines anderen, der das vielleicht ganz anders macht, trotzdem verträglich. Dass das in der Praxis sehr schwierig ist, liegt nur daran, dass halt sehr viel Ego trotzdem immer noch dabei ist. Weil wir haben halt beides und es fällt uns so wahnsinnig schwer, das zu trennen voneinander. Weil uns schwimmt das halt mit, wir bringen halt einen Impuls, aber wir tun dann auch unseren egoistischen Eifer dahinter setzen, gerade das muss so sein und so und was anderes wollen wir nicht zulassen und dann kommt die Weltbeglückung, aber das ist das Ego, das mitschwimmt dann. Da mag trotzdem ein geistiger Impuls drinnen sein, aber zu 80% fährt dann das Ego damit spazieren und da spießt es dann. Da fängt es an, sich zu spießen. So ist es eben halt auch mit dem Auflösen bestellt, dass wir halt nur sehr wenig auflösen können. Aber Schöpferkraft heißt immer, ist zugleich auch immer die Kraft, die Schöpfung ins Nichts verschwinden zu lassen. Es ist die Fähigkeit, aus dem Nichts heraus, wirklich absolut aus dem Nichts heraus, etwas zu schaffen und es ins Nichts wieder zurückfallen zu lassen, das heißt in die Schöpfungsquelle sozusagen. In der löst sich's wieder auf. Das gelingt uns bis jetzt, bis zu einem gewissen, eh noch sehr geringen Grad mit dem Seelischen unmittelbar. Und insofern uns das gelingt, entwickeln wir bereits das, was Steiner das Geist selbst nennt. Das Geist selbst ist nichts anderes als selbst schöpferisch hervorgebrachtes Seelisches. Steiner schildert, es entsteht durch Umwandlung des Astralleibes. Na, was heißt das? Das heißt, ich schaffe neues Astralisches im Grunde und lasse altes Astralisches verschwinden. Und der Unterschied ist eben der, den Astralleib bekomme ich verliehen, den habe ich nicht selber gemacht, den nehme ich aus den Astralkräften der Welt, muss auch mit denen Vorlieb nehmen, die halt vorhanden sind, was genau heute das Problem bei der Inkarnation ist, dass es bereits sehr viel seelischen Müll gibt, bleibt uns nichts anderes übrig, als das in unseren Astralleib einzubauen, weil halt nichts anderes da ist. Und so gut entwickelt das Ich auch sein mag, aber es erst wenn es die Fähigkeit des Geistes selbst erworben hat, kann es zumindest zum Teil seelisch-astralisches aus dem Nichts heraus schaffen. Und das ist das, was neues Licht in die Welt bringt, weil das ist rein, das ist absolut rein. Und wird auch rein bleiben von den Widersachern, weil es eben wirklich meines ist, das ich schöpferisch hervorbringe. Ich habe eben die Kraft, das schöpferisch hervorzubringen. Da kann man da, und zwar ich, mit meinem Ich, auf ganz individuelle Art. Das ist ja so individualisiert, dass da, wenn man so will, trotzdem mein Stempel drauf ist, so sehr es aus der Ganzheit geschöpft ist.
Und heißt ja das Ich, heißt ja nicht Ich bleib, sondern es heißt nur Ich, der Rudolf Steiner,
ja.
Vergessen können wir sagen, weil physischer Leib,
richtig.
Astralleib, es müsste Selbstleib heißen. Heißt aber nicht Selbstleib,
genau.
Weil es kein Leib ist. Weil in der okkulten Sprache sagt man, Leib ist Substanz der Götter. Und das Ich ist eben keine Göttersubstanz. Und das Ich ja nicht von den Göttern kommt. Das ist eine Anlage.
Das ist eine Anlage. Aber
wenn es wir haben, dann kann es aber Leib heißen.
Ja, ja,
Leib,
richtig.
Leib ist ein Substanzgeschenk. Und das ist aber kein Geschenk,
weil ja, ja,
es steht,
weil
Sprudel zum Sprudeln.
Richtig, weil der Leib oder die Leibeshüllen sind etwas, das wir haben sozusagen, aber das Ich ist das, was wir sind oder ja sind, das Sein ist eben auch falsch, weil es nicht die Kraft ist zu schaffen, aber das ist jedenfalls nicht etwas, was wir als verliehen bekommen haben, sondern was wir selber tun, aus dem heraus wir selber tun.
Was sich aber daraus auch entstanden ist.
Ne? Ja. Es ist entstanden, weil die Elohim so weit aufgestiegen sind, dass sie also ihre Ich-Kraft abgeben konnten und selber als Unterstes jetzt eben genau dieses Geist selbst haben. Das heißt, die Fähigkeit Seelisches, und zwar eben vollkommen haben. Also, das heißt, sie können ihr Seelisches vollkommen aus dem Nichts heraus schaffen.
Sind denn Teil, also unser Ich das Teil?
Ja,
ich.
Naja, es ist so wie ein Funke, mit dem er ein Feuer entfacht. Für sich ist es sozusagen nichts anderes als nur der Anstoß. Und was wir daraus machen, liegt an uns. Also das heißt, in dem Moment, wo wir es in Besitz nehmen, wird es unseres. Mit jeder Tat, die wir vollbringen, wird es unseres.
Also dieses Ich ist aus dem Nichts erschaffen worden.
Ja.
Jetzt aus
das Ich ist sozusagen, ja. Wie soll ich sagen, ich sage immer, das ist das Nadelöhr, das Punktal, das zu der Schöpfungsquelle führt. Und durch das Nadelöhr müssen wir halt das hereinbringen irgendwo. Und das wurde uns gegeben, aber was wir da hereinholen, liegt ganz an uns.
Das Großartige ist, in Wirklichkeit gibt es kein Bild für das
Ich. Es gibt kein wirkliches Bild dafür, nein, es gibt kein Bild. Es gibt kein wirkliches. Ich meine, das Bild mit dem Nadelöhr zum Beispiel, das findet man in der Bibel drinnen versteckt. Da kommt es ja mit dem Nadelöhr vor. Aber man kann sich nicht mehr herantasten irgendwo. Aber sehen, wie gesagt, sehen kann man das Ergebnis der Ich-Tätigkeit. Das kann man sehen, das sind eben die schöpferischen Werke, die das Ich hervorbringt. Und an dem man auch das Ich dann erkennt, sozusagen. Indem es eine ganz charakteristische Eigenart hat, wie es an die Dinge herangeht, welche Werke es hervorbringt, Ich meine, bei den Künstlern sieht man das, die Handschrift des Künstlers ganz deutlich. Natürlich, man sieht auch die Zeit, in der er drinsteht. Klar, zur Zeit Rembrandts ist eine bestimmte Art zu malen da. Da gibt es aber trotzdem Unterschiede, ganz deutliche. Aber trotzdem ist eine bestimmte Art. Der Rembrandt wird heute sicher nicht so malen wie damals. Also gibt es einen zeitbedingten Faktor. Das ist noch nicht das Ich drinnen. Aber die besondere Eigenart des Rembrandt wird deutlich, wenn ich ihn vergleiche mit einem, weiß ich nicht, Bruegel oder sonst was. Der macht es anders trotzdem. Trotzdem sie in einer ähnlichen Zeit leben, macht es trotzdem anders. Also es gibt immer bei jedem Künstler, bei jedem, was wir Menschen tun, muss man sich auch immer genau erst anschauen, was ist das wirklich Individuelle dran und was ist ein zeitbedingter Faktor und so weiter. Da spielen wieder andere Kräfte eine Rolle. Also Zeitgeister zum Beispiel und solche Sachen spielen eine Rolle oder Erzengelwesenheiten, die mit dem Volksgeist zusammenhängen, spielt auch eine Rolle, ob das ist das jetzt ein Holländer oder ist das ein Deutscher oder das spielt schon eine Rolle auch. Und das ist alles noch nicht das Ich.
Ist jetzt alles, was hier, also in einem Kunstkurs hier jetzt in der Umgebung, in den Medien oder in der Gesellschaft, ist das jetzt wirklich Kunst?
Ja, das sind wir bei der nächsten schwierigen Frage. Es ist sicher nicht alles Kunst. Ich meine, vieles ist einfach nachgemacht oder blind irgendwas zusammengewürfelt. Und deswegen ist es noch nicht schöpferisch. Also nur weil es jetzt ein bisschen durcheinander gewürfelt ist, muss es deswegen noch nicht schöpferisch sein, weil schöpferisch heißt eben, ich gestalte wirklich aus dem Ganzen heraus. Also es reicht nicht das Neue in dem Sinn, dass halt zufällig irgendeine neue Zusammenstellung ist, in der sich aber nicht das Ganze ausdrückt. Das Spannende ist, wenn es ein schöpferischer Impuls ist, ist es im Grunde Ausdruck des gesamten geistigen Kosmos, immer. Halt auf eine spezielle Art, aber es lebt. Es sind die Fäden drinnen im Grunde zu allem, zum ganzen Kosmos drinnen. Und wenn einer irgendwas zusammenwürfelt, sind keine Fäden drin, zum Ganzen, mit Sicherheit nicht. Höchstens zu irgendein paar naheliegenden Dingen vielleicht. Nach dem kann man es auch unterscheiden irgendwo. Aber also dort, wo ein wirklicher Impuls drinnen ist, ein schöpferischer, ist das immer im Hintergrund da. Aber wenn man es nicht leicht bemerken kann, ist es eh klar, wie soll man. Aber merken kann man es daran, bis zu einem gewissen Grad, inwiefern es in mir, wenn ich es betrachte, zum Beispiel, wenn man jetzt von der bildenden Kunst ausgeht, inwiefern es in mir einen schöpferischen Prozess anregt. Weil da haben wir genau das, was das Ich oder das Schöpferische geben kann, die Anregung, selbst schöpferisch zu werden. Was anderes kann es nicht geben, es kann da nicht geben, so fix und fertig, nimm. Das tut eigentlich das Geistige nicht, sondern es regt dich an, selbst geistig produktiv zu werden. Also das heißt, wenn ich Geistiges gebe, heißt das eigentlich, ich erwege den anderen an, selbst geistig schöpferisch tätig zu sein. Und wenn ich vor einem Kunstwerk stehe, das mich so anregt in einer gewissen Weise, das spüre ich schon im Betrachten. Es fängt ja schon im Betrachten an, das Kunstwerk ist eigentlich erst fertig, wenn ich es schöpferisch betrachte. Weil sonst sehe ich vor allem auf der Leinwand aus. Sag, aha, da steht irgendwas Äußeres da. Das ist noch nichts, sondern im Schauen bin ich schon schöpferisch tätig in Wahrheit. Stimmt ja nämlich auch nicht, dass die Dinge, so wie sie sind, schon fertig sind. Es ist nichts fertig, wenn ich nicht innerlich schon was dazu tue und dazu beitrage. Sonst würde ich gar nichts sehen in Wahrheit, nicht wahrnehmen, trotz gesunder Augen. Und daher sieht auch beim gleichen Bild nicht jeder dasselbe.
Darf ich ein Beispiel erzählen?
Ja.
Von Dresden. Da waren wir ja im sogenannten Zwinger, das ist diese die Gemäldeausstellung. Da gibt es ein Bild, die haben wir nicht einmal angeschaut, von wem es ist.
Ja.
Der Christus und der Judas.
Mhm.
Habt ihr das eh gesehen?
Mhm.
Da gibt der Judas in den Verratsgroschen, oder wie der auch immer heißt.
Ja.
Ja. Also, und die beiden Männer schauen sich an. Und von diesem Blick, da kommt dieses Einverständnis heraus, dass beide wissen, was sie tun.
Mhm.
Der Judas eben den Verrat und der Christus das sozusagen als Opfer. Und mir wurde eben durch dieses Bild zum ersten Mal ganz klar, wie Opfer und Täter miteinander verbunden sind. Dieses Einverständnis, dass da immer auch schon dieses Einverständnis da ist. Sonst würde diese Tat gar nicht geschehen. Durch ein schöpferisches Bild. Und wie der das hingezaubert hat, der Maler, muss man ja noch anschauen, wenn man noch anschauen muss.
Welches Jahrhundert war das ungefähr?
Ja, eh so, wie alle anderen, wie die meisten. 15. bis 16. Jahrhundert.
Auch das Opfer mit der Zusammenhänge in den meisten Fällen. Es gibt ja auch neue.
Ja.
Das ist eigentlich ganz klar, wenn man es ganz klar sieht, wie die Opfer und Täter eigentlich zusammenhängen. Das sieht man so richtig.
Aber es zu
erinnern.
Aber das ist eigentlich. Das ist eigentlich die wirkliche Kunst, die es auslöst, dann so momentan.
Ja, das ist richtig, genau, das sichtbar macht. Richtig. Aber da gehört eben natürlich auch die innere Vorbereitung dazu, dass ich das sehe dann. Also das eine ist eben, was mir der Künstler entgegenbringt, ich muss aber selber innerlich eben auch was dazu tun. Und aber das, was der Künstler bringt, ist, dass er dieses eigene Tun anregt, auf jeden Fall.
Darum soll es auch gar nicht immer nur ganz fertig sein.
Das kann ein bisschen was fertig. Ja, sicher. Also, aber in die Richtung geht die Kunst sowieso. Also das ist nicht mehr alles so fix und fertig, sondern dass das viel offener ist irgendwo.
Und dann kann ich auch sagen, es gibt nichts Schöpferisches ohne den anderen, der es aufnimmt. Sonst würde es das gar nicht geben.
Ja, sicher. Ja, klar, ich meine, schöpferisches Tun oder geistiges Tun ist ja immer auch ein sich verschenken, und das heißt aber auch, es braucht, wenn der es annimmt.
Ja.
Das ist, wenn ich jetzt Beispiel Rudolf Steiner hernehme, wo er doch so oft gesagt hat, er konnte viele Dinge nicht geben, weil man ihn nicht gefragt hat. Ja, und das Fragen ist ja nicht jetzt so banal zu nehmen, dass er kommt und sagt, kennen Sie über das, was Sie erzählen, sondern es geht um die innere Offenheit, diesen schöpferischen Impuls, den er geben könnte. Das heißt, weil wenn er über Geistiges redet, dann redet er über Schöpferisches. Geistiges ist schöpferisch. Das muss man gleich immer dazu sagen. Dass, Geistiges ist nie, ich stelle so, weiß ich nicht, wie ein historisches Panorama irgendwie Tatsachen zusammen, sondern Geistiges ist Schöpferisches. Das ist so, daher schon so wahnsinnig schwer zu beschreiben. Nicht? Aber vorher brauche ich gar nicht vom Geistigen reden.
Ich könnte nur eines fragen, was wäre denn eine gute Frage?
Das ist ein guter Trick, ja. Richtig. Das
ja, für Offenheit ist eigentlich jede Antwort die richtige, wenn man offen ist.
Ja, nein, es heißt nur, es muss jemand da sein, der es entgegennimmt. Und der es auch in der richtigen Weise entgegennimmt, dass er es als Geistiges aufnimmt, das heißt als Anregung zum Schöpferischen. Und nicht als Mitteilung einer fertigen Tatsache. Also das heißt, wenn ich Steiner lese oder was und jetzt das ununterbrochen wiederkäu und wieder ausspuck sozusagen, dann in unverdauter Form, dann ist der Geist draußen. Dann ist da schon der Geist draußen. Weil der Geist ist der, in dem ich es als schöpferische Anregung nehme und aus diesem Schöpferischen heraus von mir aus widerspreche darüber oder noch besser tue, was aus dem heraus, aus der Anregung heraus. Aber nicht als fertige Regel, der Steiner hat gesagt, so machen wir es jetzt. Weil dann ist kein Geist mehr drin, dann ist es das Werk, das geschaffen wurde aus dem Geistigen, aber der Geist ist nicht mehr drin, das ist das tote Werk dann. Das reicht nicht, ich muss es als Anregung nehmen.
Ja, da kann ich mich erinnern, also kleine Dokumentation über Steiner, da war so in gute Ahnung, nicht?
Ja.
Da war eine Freundin, Studentin, und die hat das auch so ausgesprochen, also Steiner wollte nicht, also dass man den Weg zu ihm findet, sondern zu sich selbst eigentlich.
So, ja, sicher.
Nicht Wort für Wort aus in
Erinnerung. Nein, klar, ich meine, er wollte die Menschen anregen und hat oft erlebt, dass er einfach dann nicht das nachgequasselt hat, aber eh nicht verstanden haben. Weil wenn sie es verstanden hätten, hätten sie gesagt, so, das ist eine Anregung und jetzt tue ich was. Das ist das Wichtigste. Naja, in diesem Sinne für heute. Schauen wir, wie es nächstes Mal weitergeht, die Geschichte.